dann kommt häufig schon so ein bisschen ein magischer Moment, finde ich, wenn wir ins Spital gehen und Patienten abholen. Und ich glaube, der Moment, wenn wir reinkommen mit unserem Grüezi, wir sind von der EGA, wir holen sie jetzt zurück in die Schweiz, das ist schon für die Patienten, glaube ich, ein spezieller Moment.
Herzlich willkommen zu Coop Kind, einem Podcast von der Coop Zeitung. Hier geht es um Menschen, ihre prägenden Momente und um die Frage, was sie im Leben geformt hat. Wie haben sie sich seit ihren jungen Jahren verändert und welche Träume haben sie noch? Mir ist Sarah Freiburghaus. Sie ist Intensivpflegefachperson im Rega-Chat und holt mit sogenannten Repatriierungsflügen Patientinnen und Patienten zurück in die Schweiz. Ein unglaublich wichtiger Job und ich freue mich fest, dass wir heute ein bisschen mehr darüber erfahren können. Herzlich willkommen bei uns, Sarah.
Danke vielmals, Jenny. Ich freue mich, zum da sein und ich habe mir überlegt, wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht und ich habe weit zurück müssen. Ich bin letztes Mal Bike gegangen in den Wald, so downhill-mässig. Das war etwas Neues, was ich noch nie gemacht habe.
Das ist nicht ganz so gefährlich. Also, aber die Verletzungsgefahr ist relativ klein bei diesem Podcast.
Es ist schön, eine neue Erfahrung gemacht. Ich freue mich auf fest, zum da sein.
Mega schön bist du. Und du bist hier in deiner Montur, in deiner Uniform, wo du normalerweise auch unterwegs bist im Rega-Chat. Erzähl mal, was ist da speziell dran?
Ja, an der Uniform ist tatsächlich gar nicht viel speziell. Man schwitzt auch in dieser Uniform in den heissen Ländern, aber sie ist so bequem, dass wir sie auch mal 14 oder 20 Stunden abhalten können, wenn wir auf einer Langstreckenflug sind.
Wir werden heute ganz viele Fragen klären, offene und auch mit ein paar Verwirrungen aufräumen. Aber das Erste, was ich gerne machen würde, ist mal einfach eine Zahl in den Raum stellen. Und zwar 3,7 Millionen. Weißt du, für was die steht?
Das sind unsere Gönner.
Ah, oh, wow!
Wo wir haben,
genau. 3,7 Millionen Menschen sind Gönnerinnen und Gönner von der Rega. Das ist unglaublich, das sind 40% der Schweizer Bevölkerung. Was macht das mit dir, für eine Organisation, für eine gemeinnützige Organisation zu arbeiten, die so einen hohen Stellenwert hat, offenbar bei der Schweizer Bevölkerung?
Hey, ich glaube, man darf schon sagen, dass man stolz ist, für so eine Organisation zu arbeiten. Und es ist etwas Einzigartiges. Also ohne die Gönner würde es die Organisation nicht geben. Sie finanzieren das. Bestenfalls zahlt man das und braucht es im ganzen Leben nie. Aber wenn man es dann mal braucht, ich glaube, dann ist man so froh, hat man die 40 Franken zahlt im Jahr, dass man dann eben auch eine gewisse Leistung bekommt. Und jeder, der man sagt, dass man bei der Rega arbeitet, jeder ist irgendwie Feuer und Flamme, möchte etwas hören, möchte irgendwie Geschichten erfahren, weil ich glaube, dadurch, dass so viele Gönner da sind, ist jeder auch ein bisschen Rega. Und die Kinder schon kennen den Helikopter und es ist so etwas Schweizerisches. Gell? Und jeder kennt es.
Es ist auch die beliebteste Schweizer Marke. Ist gerade kürzlich.
Ah, ist das so?
Genau, ist gerade kürzlich gekürt worden. Und ich bin ja selber auch Gönnerin. Mir ist das, wie glaube ich, mega vielen Schweizerinnen und Schweizer so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also mein Vater hat uns früher immer das Kärtchen gebracht.
Ja,
schön frisch laminiert, neue Rega-Gönner-Kärtchen. Ja. Und was ich übrigens in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch gelernt habe, ist, dass Coop, beziehungsweise damals hat es noch Konsumverein geheißen, der Rega, der erste Helikopter quasi verschafft hat.
Okay.
1957 ist das gesehen. Hast du das gewusst?
Nein,
das
habe ich nicht. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so viel über die Geschichte, über die ganze Schicksalsgeschichte von der Rega, weil ich in meinem Beruf wirklich mit den Patienten bin, an den Patienten bin und die ganze Geschichte von der Rega, wie alles entstanden ist. Also wir haben bei uns in der Einsatzzentrale haben wir alle Helikopter und alle Flüge, die die Rega je gehabt hat, haben wir auf einem Plakat und das schaue ich mir immer wieder an, aber ich könnte dir auch jetzt nicht
aus dem Nähkästchen plaudern,
was da früher alles war.
Wir wollen heute etwas über deinen Beruf natürlich erfahren, aber auch über dich. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz, ganz vorne an, Sarah, und zwar in der Kindheit.
Ja.
Wie bist du aufgewachsen?
Hey, ich bin unschön aufgewachsen. Ich bin in einem kleinen Dorf im Zürcher Oberland aufgewachsen mit 3 Schwestern, Mama und Papi. Und ich glaube, ich darf wirklich sagen, ich hatte eine ganz schöne klassische Kindheit. In einem Haus, in einer Mehrfamilienhaussiedlung, mit vielen Kindern, mit vielen Familien, Kindern im gleichen Alter. Wir waren draußen am Spielen, wir waren zusammen in die Schule gegangen. Einfach so, hey, eine unbeschwerte Kindheit. Schön.
Und was bist du für ein Kind gewesen? Also bist du eine Wilde gewesen? Bist du eine ruhige, zurückhaltende gewesen?
Ich war sicher ein aktives Kind gewesen. Ich war immer sehr gerne draussen gewesen. Ich hatte schon als Kind sehr gerne Tiere um mich herum gehabt. Also ich glaube, jedes Büsi, jedes Pony, alles, was irgendwie Fell und Vierbeine hatte, wollte ich schon früher streicheln. Als Teenager bin ich wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger gewesen. Da würde meine Mami jetzt lachen, wenn sie zuhört. Teenager-Jahre waren sicher anstrengend mit mir, aber ich glaube auch, das hat dazugehört. Und auch das formt ja den Charakter. Und so findet man den Weg im Leben, wo man am Schluss geht.
Und du hast drei Schwestern gehabt?
Ich habe drei Schwestern.
Drei Schwestern. Also ja. Wir sind zu viert gewesen. Mhm. Vier Frauen, vier Mädchen. Ja. Wie war das gewesen?
Wir haben viel gestritten als Kind. Vor allem mit der einen Schwester. Wir haben wirklich, wir haben uns aufs Dach gegeben, haben gestritten. Ich glaube, das hat unsere Eltern wirklich zur Weissglut gebracht. Und jetzt haben wir alle so ein gutes Verhältnis miteinander. Wir sind sehr nahe, wir wohnen alle zusammen in der Stadt. Wir sind wirklich wie beste Freundinnen. Auch wenn wir uns amig gar nicht so viel sehen, weil der Alltag passiert einfach. Plötzlich ist wieder ein oder zwei Wochen vergangen. Die einen haben Familien, ich arbeite Schicht, dann sieht man sich nicht. Aber dann machen wir wieder mal eine 10-minütige Sprachnachricht und wir sind im Herzen so nah. Und meine Schwestern sind nicht ein Teil von mir. Also ich weiß gar nicht, ich bin die mit den drei älteren Schwestern. Ja. Das definiert mich auch fast ein bisschen.
Das ist doch mega schön. Ja. Also es ist auch eine spezielle Beziehung. Ich habe eine Schwester. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz spezielle Beziehung, zu einer, die man hat zu einer Schwester. Eben, wie du sagst, man fetzt sich, man wirft sich alles Leid an den Kopf und 5 Minuten später ist es wieder so.
Hast du gerade Zeit, wenn man etwas macht? Ja, und sie sind einfach da. Sie sind einfach da, oder bei meinen Schwestern. Ich finde es wahnsinnig.
Das ist wirklich so. Erzähl mal, wie ist denn dazu gekommen, dass aus diesem sehr aktiven Kind irgendwann Pflegefachperson geworden ist in einem Erregachat? Der Weg, wie ist das gegangen?
Hey, das ist ein spannender Weg und ich habe mir die Frage im Fall auch gestellt. Mein Beruf, den ich gelernt habe, ist Pflegefachfrau. Und zudem bin ich gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich kann dir nicht mehr sagen, was ausschlaggebend war, dass ich mich für das Studium entschieden habe. Ich habe Diplom-Mittelschule absolviert. Und dort sind nachher die meisten Kolleginnen und Kollegen sind im pädagogischen Bereich gegangen. Und das war für mich ganz klar, dass das nicht in Frage kommt. Und irgendwie bin ich so zum Gesundheitswesen gekommen. Obwohl ich eben Tierärztin werden wollte. Aber an der Universität kannst du nicht gehen mit der Diplom-Mittelschule. Und darum bin ich dann irgendwie bei der Pflege gelandet. Ich glaube, es hat sicher auch damit zu tun, dass meine Mami Pflegefachfrau war. Also früher war das eine andere Berufsbezeichnung. Aber ich glaube schon, dass das einen prägt. Und nach ein paar Jahren Arbeiten hat bei mir dann mal die Reisephase angefangen.
Ja.
Ja, ich gehöre ein bisschen typisch zu den jungen Schweizerinnen und Schweizern, die dann irgendwann gefunden haben, sie nehmen den Rucksack.
Das habe ich auch gemacht.
Gehen reisen, ja.
Wo bist du hin?
Hey, ich bin vor allem in Panama bin ich stecken geblieben. Ja.
Aber gell, Südamerika ist so ein Traumziel. Ja. Ich bin auch auf Südamerika gereist, aber nur ein halbes Jahr. Bist du
aber auch das ist lang. Hey, ich bin, ich bin 2-3 Monate das erste Mal gewesen. Und irgendwann ist noch ein bisschen Liebe dazu.
Das ist
so,
meistens
so. Mega häufig
so,
ist. Und dann bin ich wieder in die Schweiz zurück, ein paar Monate. Und dann wieder irgendwie 6-7 Monate auf Panama. Und habe das über mehrere Jahre gemacht. Und dort, finde ich, muss ich eine Lanze brechen für unseren Job. Das ist so cool. Man hat immer eine Anstellung in der Pflege.
Ja.
Man kann ein paar Monate arbeiten und man kann wieder gehen. Und ich finde wirklich, das ist einzigartig. In den wenigsten Berufen kann man das. Und ich bin auch nur für 2 Monate in die Schweiz gekommen, habe gearbeitet, dann habe ich wieder ein bisschen Geld gehabt und habe gut ein halbes Jahr dann dort wieder leben mit dem. Und das ist mit einem anderen Beruf wäre das in meinem Leben nicht möglich gewesen.
Und wie lange bist du denn im Total in Panama gewesen?
In total, wenn ich alle Monate zusammenzähle.
Also über wie lange ist das gegangen?
Hey, das ist etwa 4-5 Jahre sicher gegangen.
Also auch prägend in dem Fall?
Ja. Ich hatte eine Beziehung dort. Ja,
redest du Spanisch nicht mehr an?
Hey, ja, ich rede Spanisch im Fall nicht mehr gut, weil irgendwann ist es einfach so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich rede es immer noch und das ist mega wichtig, auch jetzt für die Arbeit im Rega-Chat. Und irgendwann ist dann aber der Moment gekommen, wo ich gefunden habe, ich brauche noch eine Herausforderung, auch beruflich. Und dann habe ich mich für das Studium entschieden für die Intensivpflege. Das ist nochmals ein 2-jähriges Studium.
Ja.
Und irgendwann hat sich das mit der Beziehung und der Liebe verändert. Und dann war mein Moment, um definitiv zurück in die Schweiz zu kommen. Und habe noch das Studium gemacht für die Intensivpflege. Damals schon mit dem Wissen, dass man mit diesem Abschluss auf den Ambulanz-Chat arbeiten kann.
Okay, also das hast du schon so im Hinterkopf gehabt?
Ich habe das dort im Hinterkopf gehabt.
Ja. Warum? Was hat dich gereizt?
Ja, eben, ich war dann mega noch im Reisemood irgendwie doch drin. Ja. Und einfach den Gedanken, können arbeiten und reisen, das verbinden, dass das schon einmalig ist. Als ich den Abschluss hatte, habe ich dann aber doch einige Jahre im Unispital Zürich weitergeschafft auf der Intensivstation und das ist gut gewesen, wie man lernt so vieles dort. Also ich glaube, ich habe fachlich dort Sachen gelernt, die ich nie gelernt hätte, wenn ich sofort auf den Ambulanz-Check gegangen wäre. Und ich will die Zeit auch nicht missen. Und auch heute arbeite ich wieder 20% im Unispital.
Eben, du rotierst so ein bisschen, oder? Wie ist der Rhythmus? Also du arbeitest, immer eine Woche oder zwei im Spital und den Rest bist du unterwegs?
Ja, bei der Rega, genau. Es ist so eine Woche im Monat, wo ich im Unispital arbeite und der Rest bei der Rega. Und wir tun das einfach so blockweise machen, wie sonst wäre es planerisch mit der Einsatzplanung von der Rega, wäre das gar nicht möglich.
Ja.
Und das ist wirklich auch von der Rega bewusst so gewählt, dass wir alle auch noch im Akutspital arbeiten, dass wir eben gerade mit sehr kritischen Situationen regelmässig konfrontiert sind, dass wenn es im Ambulanz-Chat mal zu so einer Situation kommt, dass wir kompetent können reagieren können, weil wenn du nur Simulationstrainings machst, hast du das niemals so drin, wie wenn du einfach wirklich diese Situationen erlebst. Und das Unispital, würde ich schon sagen, er behandelt sehr, sehr kranke Leute. Und dort habe ich so vieles gelernt und ich dankbar bin.
Also du bleibst immer ein bisschen an Schuhe auch durch
Mega.
Das. Jetzt haben wir so viel über den Rega-Chat geredet und ich glaube, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Klarheit reinbringen, weil mein Bild, das ich habe von der Rega, das sind die Helden der Lüfte, wie ich so gerne sage, das sind Helikopter. Rote Helikopter, wo kommen, können Leute aus ganz prekären Situationen retten, irgendwo am Berg oder wenn sie irgendwo verunfallt sind oder so. Ja. Kannst du schnell eine kleine Übersicht machen, was ist Helikopter, was ist Jet, wie muss man sich das vorstellen, wie setzt sich das zusammen?
Ja, das sind auch ein bisschen wie Geschwister, die Helikopter und der Jet. Und ich will sagen, der Chat ist vielleicht die grosse weisse Schwester vom roten Helikopter und ein bisschen die unbekannte Schwester. Das sind tatsächlich, also wir haben drei so Ambulanzflugzeuge und das sind so Business-Chat-Flugzeuge, also eben richtige Flugzeuge. Und mit denen fliegen wir auf der ganzen Welt umeinander und bringen die Leute zurück, die im Ausland in eine sehr schwierige medizinische Situation geraten sind und anders nicht mehr zurück in die Schweiz kommen. Der Helikopter, der fliegt nur in der Schweiz. Oder im ganz, ganz nahen Ausland. Und der Helikopter macht sogenannte Primäreinsätze. Der geht auf die Unfallstelle, der geht auf der Autobahn, wenn etwas passiert ist, tut den Patienten erst versorgen und bringt ihn innerhalb von wenigen Minuten ins Spital. Und der Ambulanz-Chat, wir kommen dann, wenn die Leute in diesem Land, wo ein Unfall oder eine schwere Krankheit passiert ist, bereits im Spital sind. Sie sind untersucht worden, man hat Diagnosen gestellt, man hat bestenfalls schon eine richtige Therapie angefangen. Und dann kommen wir, um es zurück in die Schweiz zu bringen, weil es dann irgendwann in einem Swiss- oder in einem Edelweiss-Flüger einfach nicht mehr möglich ist, zum Heimkommen.
Und wie ist das? Also ist das für die Leute immer völlig klar, dass jetzt ein Flug kommt? Oder ist du manchmal auch so, warum nicht der Helikopter?
Das gibt es auch. Ja. Also, dass sie mich gefragt haben, sind wir mit dem Helikopter nach Argentinien gekommen? Dann würde ich sagen, nein. Nein, das ging nicht. Das ist der Flüger. Und die sind so ganz erstaunt, dass jetzt so ein grosser Flüger für sie alleine um die halbe Welt geflogen ist. Ja.
Kurze Werbepause oder eben Geschichtsstunde. Die Rega wird nächstes Jahr 75 Jahre alt und sagt Danke. Danke an all ihre Gönnerinnen und Gönner in der ganzen Schweiz, die die Einsätze seit Jahrzehnten mit ihrer Solidarität möglich machen. Coop und die Rettungsflugwacht Rega, die haben übrigens eine gemeinsame Geschichte. Mitte der 1950er Jahre hat Coop, damals noch Konsumverein genannt, eine landesweite Spendensammlung zugunsten von der Rega durchgeführt. Und Coop-Kundinnen und Kunden, die haben an der Kasse so viel Geld gespendet, dass mit dem Geld der erste Rega-Helikopter hat gekauft werden konnte. Und im Februar 1957 an die Rettungsflugwacht übergeben worden ist. So, jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt so einen Einsatztag hast? Du weißt, du holst jetzt, was war so ein typisches Land, wo dir jemand würde abholen? Das kann überall sein, oder?
Das kann wirklich überall auf der Welt sein. Ja. Überall, also das Weiteste ist irgendwie der Südpazifik, wo ich war. Ich glaube jetzt, es ist Sommerferienzeit und Italien, Spanien sind hoch aus, unsere Hauptdestinationen. Sicher auch noch Griechenland viel.
Ja.
Und in den Wintermonaten sind wir unglaublich viel in Thailand.
Wirklich?
Ja. Thailand ist sicher von der Langstrecke.
Das bedeutet, ich komme jetzt in eine total medizinisch schlimme Situation in meinen Ferien, zum Beispiel in Spanien oder in Griechenland. Und ich bin darauf angewiesen, dass ihr mich abholen könnt. Wie sieht das bei dir aus? Was passiert da?
Also wenn du anrufst, dann kommst du zuerst mal zu unserer Einsatzzentrale und die tun mal deine Daten aufnehmen, die schauen, wo bist du überhaupt und alles. Und nachher kommen unsere Beratungsärzte und holen medizinische Informationen ein. Holen dann mal mit dem Arzt reden, der dich hoffentlich im griechischen Spital oder der Ärztin im griechischen Spital behandelt hat. Und wenn dann klar ist, dass ein Ambulanzflug notwendig ist, dann wird das ebenfalls von unserer Einsatzzentrale geplant. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass eine grosse Planung dahinter steckt. Also unsere Flüge müssen betankt werden in Griechenland. Wir brauchen eine Ambulanz, die dich an den Flughafen bringt, respektive uns zuerst ins Spital, dass wir dich dort entgegennehmen können, am Flughafen gehen. Wir brauchen Überflugsbewilligungen, eben die Flughafenabfertigung, ganz viele Sachen müssen geplant sein. Und ich erfahre einfach am Vorabend, dass ich am nächsten Tag auf Griechenland gehe.
Okay.
Ich erfahre dann, dass wir ein Check-in haben, irgendwie um 7:30 am Morgen. Ich kann mich einlesen dann in deine Dokumentation. Also dort haben wir ein ganz normales System, wo wir die medizinischen Informationen rausholen können. Und entsprechend tun wir uns vorbereiten mit speziellem Material, das wir mitnehmen müssen. Ich tue mich absprechen mit dem Arzt, der ja ebenfalls auf dem Flug dabei ist. Und dann fliegen wir zuerst einfach mal auf Griechenland, ohne dass viel passiert. Und dann kommt häufig schon so ein magischer Moment, finde ich, wenn wir ins Spital gehen und Patienten abholen. Und ich glaube, der Moment, wenn wir reinkommen mit unserem Grüezi, wir sind von der EGA, wir holen sie jetzt zurück in die Schweiz, das ist schon für die Patienten, glaube ich, ein unspezieller Moment.
So eine Erleichterung, oder?
Ja,
nehme ich an.
Ja, wo wirklich fast immer Tränen fließen. Oh. Sie sind so froh, endlich wieder Schweizerdeutsch hören oder Französisch, je nachdem. Wir haben natürlich nicht nur Deutsch-Schweizer, die wir holen, aber endlich wieder die Sprache, die man versteht. Und ich glaube, es gibt das Gefühl von Sicherheit. Mhm. Ich glaube schon, wenn sie uns sehen, haben sie das Gefühl, ja, jetzt kommt es gut. Ja.
Was ist so schön, die schönste Begegnung, die du gehabt hast, wo du jemanden abholen bist? Eine, die geblieben ist.
Ich glaube im Fall wirklich, das sind ganz viele von diesen Momenten, einfach von diesen Grüezi, wir holen sie jetzt heim Moment. Mhm. Und wirklich, sie fallen einem mit Tränen um den Hals. Ja.
Schön.
Ja, und das ist häufig und das sind wirklich, das sind die schönen Momente.
Ja.
Und ich finde schon, wir haben von dieser ganzen Organisation, es sind so viele Leute im Hintergrund involviert, haben wir fast den schönsten Teil. Wir haben so die Lorbeeren. Wir haben so die ganze Dankbarkeit der Leute und die ganze Erleichterung, während vielleicht Kolleginnen und Kollegen von der Einsatzzentrale vielleicht auch noch mehr damit konfrontiert sind, dass, wenn die Leute anrufen und Hilfe brauchen, vielleicht einfach ein bisschen gestresst sind, vielleicht Druck machen, einfach weil sie Angst haben, weil sie einfach nur Angst haben. Und dann sind das nicht nur die schönsten Gespräche vielleicht. Und wir haben eben so die Lorbeeren. Wenn wir dann kommen, ist alles gut.
Dann ist alles gut, dann geht es heim.
Ja, dann ist niemand mehr fordern oder... Ja.
Ja.
Ja,
und wie ist das denn bei diesen Rückflügen? Also ist das denn nur der Patient und Patientin, die da mitfliegt? Oder sind das noch Angehörige, die mitkommen? Wer ist da alles in diesem Chat?
Wer ist alles in diesem Chat? Es ist der Patient oder Patientin. Und wenn möglich haben wir zwei Patienten oder Patientinnen. Wir haben zwei wie Intensivbetten in den Flügerinnen, also zwei Liegeplätze mit Beatmungsgerät, mit Monitoring, mit allem. Und wir schauen aber, dass pro Patient ein Angehöriger mitfliegen kann, wenn das gewünscht ist. Ich glaube, man vergisst immer, die Angehörigen machen die Hölle durch in dieser Zeit. Der Patient ist im Spital und die Angehörigen tun eben ganz viel auch mit unserer Einsatzzentrale telefonieren, müssen vielleicht auch noch mit Versicherungssachen abklären. Die sind immer im Machen, Machen, Machen. Die haben so viel Angst. Und ich glaube, wenn wir sie dann mitnehmen können, dann ist das auch für sie so eine Erleichterung. Wenn sie sich nicht noch über ihren eigenen Rückflug kümmern. Ja, und sie können mitfliegen.
Ja.
Und das machen wir in der Regel auch. Und gerade wenn Kinder involviert sind, dann schauen wir, dass Mami und Papi mitfliegen können. Dort ist es manchmal schwierig, wenn noch viele Geschwister herum sind, dass es dann fast zu viel ist für die ganze Familie. Aber auch dort schauen wir mega individuell. Also wir haben nicht so eine starre Richtlinie. Wir schauen wirklich individuell so die Situation an. Und da bin ich und der Arzt im Flüger und Piloten.
Ja, also von Seite Personal sind da zu dritt, was ist das, ein Team, so ein typisches?
Das typische Team sind zwei Piloten, ein Pflege und ein Arzt.
Okay.
Und je weiter man fliegt, desto mehr Piloten.
Ja.
Genau. Also auf Thailand sind wir 3 bis 4 Piloten, wenn es dann noch weiter geht, sind es sicher 4 Piloten, wo immer 2 am Ruben sind und 2 am Fliegen.
Und wenn ihr jetzt geht, sagen wir auf Thailand, ist das dann wirklich hin, holen, gerade wieder zurück oder... Bist du auch schnell einen Moment dort und darfst mal schnell ausruhen?
Ja, wir dürfen dann auch geschwind ausruhen und in eine schöne Massage gehen.
Ja.
Wir fliegen runter, halt mit Zwischenstopp zum Tanken, weil unser Flüger arbeitet Zürich, Thailand nicht mit einer Tankfüllung.
Okay.
Und vor Ort haben wir dann etwa einen Tag Aufenthalt.
Okay.
Ich glaube, Also zum Verstehen, Piloten sind ganz normal reglementiert, wie Piloten von anderen Airlines auch. Die müssen ihre Ruhezeit haben nach so einer langen Strecke. Und somit haben wir natürlich die Ruhezeit auch. Was wir froh sind darum. Und dann haben wir in der Regel einen Tag, ja, wo wir ein bisschen uns um unseren Jetlag kümmern können. Ja. Ein bisschen schlafen. Wir gehen den Patienten besuchen in dieser Zeit im Spital. Einfach, dass der schon mal weiss, wir sind da. Und es läuft alles nach Plan. Und dann geht es einen Tag später retour.
Okay. Was ist für dich so ein Einsatz, wo dir besonders hängen geblieben ist, wo emotional etwas stark mit dir gemacht hat?
Das sind die Einsätze, wo schon häufiger halt junge Menschen oder Kinder etwas sehr Schlimmes erleben. Häufig mit Unfällen. Wenn wirklich ein junger Mensch so komplett zum Leben ausgerissen wird. Weil es ja unverschuldet schwere Unfälle. Und man weiss, jetzt ist das Leben nicht mehr das Gleiche. Ja, und gerade wenn irgendwie ein Kind in einen schweren Autounfall verwickelt ist und man weiss, es ist schwerst verletzend, es wird nie mehr das Leben können haben, was es gehabt hat, das macht schon etwas mit mir. Ja. Mhm. Ja.
Und wie ist denn das, wenn du, also du hast ja in dem Sinn natürlich eine pflegende Rolle, oder? Mhm. Aber ich nehme an, das nimmt dir ja emotional auch mit, oder? Die Geschichte, du hast sicher eine gewisse Betroffenheit. Wie gehst du mit dem um?
Ich glaube, auf dem Flug selber haben wir für die Angehörigen dann auch ganz viele betreuende Rollen. Also eben meistens sind Angehörige da, der Patient ist je nachdem gar nicht bei Bewusstsein dann. Wir erfahren halt auch viel von den Angehörigen und kommen die Trauer und die Verzweiflung von denen so viel mit über. Und das ist das, was bei mir viel hinterlässt nach einem Einsatz. Ich glaube, ich bin aber seit 20 Jahren bin ich in meinem Beruf und auch im Spital habe ich leider auch schon sehr viele traurige Situationen miterlebt mit Angehörigen. Und mein Umgang damit ist, dass so Gefühle einmal da sein dürfen. Und dass ich auch mal melancholisch sein darf nach einem schwierigen Einsatz oder nach einem schwierigen Dienst. Mir hilft es, in der Natur raus zu sein. Lange Spaziergang mit dem Hund, einen langen Ausritt mit dem Ross und einfach vielleicht auch mal dieser Melancholie nachhängen. Das ist okay. Und die darf mal sein. Und ich finde aber, es verflügt dann auch wieder, weil der nächste Einsatz steht da. Und ich möchte nicht beim nächsten Einsatz gedanklich noch beim Einsatz von gestern sein. Ich möchte dort sein, wo ich dann bin. Und ich gebe mir Zeit, um eben vielleicht einen Einsatz nachwirken zu lassen. Aber nachher, ja, finde ich, hat es der nächste Patient auch verdient, dass ich mit voller Präsenz mich um ihn kümmere. Ja.
Wie ist das so, wenn ihr in Länder geht, wo ihr jetzt zum Beispiel selber auch die Sprache gar nicht redet? Also, ich denke, Kommunikation ist wahrscheinlich auch noch ein wichtiger Aspekt, oder?
Ja, das ist sehr spannend.
Wer übernimmt das? Bist du das in dem Fall?
Hey, Interpretation ist glaube ich, eines der Hauptkredos überhaupt, die wir haben. Mit Englisch kommt man wirklich, wirklich sehr weit. Wir alle reden mehrere Sprachen, das ist Voraussetzung. Gerade in afrikanischen Ländern kommt man mit Französisch natürlich sehr, sehr weit. Eben, ich rede noch Spanisch, dort sind wir südamerikanisch gut abgedeckt, aber gerade zum Beispiel Brasilien ist ein Land, wo viele Leute kein Englisch können, auch in den Spitälern. Ich habe immer gedacht, ja, Akademiker, Ärzte, in jedem Land, die reden Englisch und das ist wirklich nicht so. Heutzutage helfen Apps natürlich, also mit der Verfügbarkeit vom Internet überall ist es deutlich einfacher geworden. Und man macht aber vieles mit Hand und Füßen dann auch. Beim medizinischen, gerade wenn man einen medizinischen Bericht geschrieben hat, das Gute ist, man kann einiges ableiten, gerade so bei der lateinischen Sprache. Gewisse Begriffe sind so ein bisschen ähnlich. Aber machen es auch wirklich mit Händen und Füßen. Ja.
Und dann musst du einfach irgendwie einen Weg finden. Ja. Löst doch.
Ja, und meistens ist es schon ganz, ganz, ganz basic Englisch, das, was man sich am meisten findet. Aber wirklich auf sehr niedrigem Niveau. Aber es lange, dass man zumindest zu den wichtigsten Informationen kommt.
Okay. Bist du eigentlich schon mal auf der anderen Seite gewesen? Also bist du schon mal in eine Situation gekommen, wo du auf die Regen angewiesen gewesen bist? In irgendeiner Form?
Ja, tatsächlich, ja. Das ist ein paar Jahre her. Ich habe mir im Ausland beim siebten Halswirbel den Dornfortsatz gebrochen.
Oh.
Und dann hat die Rega mir eine Rückreise organisiert. Ich glaube, man muss noch sagen, die Rega tut nicht nur die Leute mit dem Ambulanzjet heimholen, sondern sie helfen auch mit dem normalen Linienflüger, dass man dort komfortabler heimkommt. Und wir haben dort ein Business-Ticket organisiert, dass ich Business fliegen und somit liegen und meine Kollegin war meine Helferin. Ich konnte nichts mehr tragen, nichts mehr lupfen. Und dann haben sie ihr das ebenfalls finanziert, dass sie als Wir nennen das Lufttransporthelfer.
Okay.
Mich betreuen auf dem Flug. Und okay. Was der Rega auch macht, wenn ich jetzt nicht so eine gute Kollegin hätte, die dabei ist, dann würde Rega jemanden in das Land schicken. Also zum Beispiel mich. Da fliege ich ganz normal mit irgendeiner Airline dort an und tue dann mit dieser Person so ein bisschen als meine beste, ich bin so ein bisschen die beste Freundin in dem Moment und tue mit dieser Person dann ganz normal im Linienflüger heimfliegen.
Wow.
Ja, auch das gibt es. Es ist nicht immer der Ambulanz-Chat, es ist auch immer die begleitete Linie, wie wir es.
Und dort, wo du darauf angewiesen bist, hast du dort selber schon bei der Rega geschafft?
Nein, das ist deutlich vor der Zeit.
Aber das war dann so ein erster Berührungspunkt.
Und ich bin wirklich begeistert gewesen, wie unkompliziert das gelaufen ist.
Ich habe noch nie zum Glück müssen irgendwie die Rega in Anspruch nehmen. Ich bin aber einmal gerettet worden von einem Rega-Helikopter von einer Gondel runter. Aber das war im Rahmen von einer Fernsehsendung. Das war so eine Übung, die die machen. Auf den Männlichen tun die manchmal so Trainings absolvieren.
Okay.
Und dann bin ich im Rahmen von dieser Sendung bin ich
gerettet worden. Also
dann bin ich am Seil gehangen. Also wie so James Bond.
Mit der Rettungswinde. Genau. Okay, cool. Aber auch eine Erfahrung.
Eine grosse Erfahrung ist mir also auch wirklich eingefahren. Es war sehr beeindruckend. Gibt es auch so Erlebnisse, die dir negativ in Erinnerung bleiben? Also weißt du, wo du so findest, das war jetzt total frustrierend gewesen, wie das abgelaufen ist?
Gute Frage. Nein, negativ in Erinnerung bleiben würde ich nicht sagen. Aber es gibt Einsätze, wo der Wurm drin ist. Wo es einfach organisatorisch zu Schwierigkeiten kommt, wie die Ambulanz irgendwie Verspätung hat, wie wir, das hat es auch schon gegeben, im falschen Spital gewesen sind, nicht wie wir nicht wissen, wo das Spital ist, sondern wie es vielleicht eine Spitalgruppe ist, die verschiedene Standorte hat und dann sind wir zum falschen Standort geschickt worden. Ach, keine Ahnung. Oder dass eben mit Bewilligungen irgendetwas nicht geklappt hat. Das sind es gibt auch Einsätze, da ist der Wurm drin. Okay. Und dann kommt man einfach hinaus mit Verspätung.
Ja. Und auch einfach Kommunikationsschwierigkeiten, die einem dann das Ganze so ein bisschen
Kommunikationsschwierigkeiten gibt es auch. Und dort finde ich aber, dort sind wir schon sehr lösungsorientiert. Ja. Also wir sagen immer, wir lösen Probleme dann, wenn sie da sind. Und ich glaube, wenn man möchte, dass immer alles ganz klar so läuft, wie es muss, dann kann man nicht einen Beruf wählen, wo wir ja auf so viele äußere Faktoren angewiesen sind. Wir sind nun mal auf die Mitarbeit von den Spitälern im Ausland, von der Ambulanz, von der Flughafenabfertigung. Wir sind auf alles das angewiesen. Und wenn man mit dem nicht umgehen kann, dann sollte man glaub, das nicht machen.
Was passiert eigentlich, wenn ihr angekommen sind in der Schweiz? Wie geht es weiter?
Dann wartet die Ambulanz auf uns.
Ja.
Und wir laden den Patienten umladen in die Ambulanz. Und wenn Patienten weniger schwer verletzt sind, dann machen das die Ambulanzunternehmen selber ohne unsere Begleitung. Wenn es Patienten sind, die künstlich beatmet sind oder die sehr kritisch zu Weg sind, dann tun ich und der Arzt den Patienten bis ins Zielspital begleiten. Weil wir kennen den Patienten ja dann schon ein paar Stunden und dann tun wir mitgehen, bis wir ihn im Zielspital abgeben.
Und dann hast du Feuer oben nachher, oder?
Ja, dann tun wir noch den Flüger putzen, retablieren.
Ah, okay, das auch noch.
Ja, genau. Also die Flüger sind immer noch im Einsatz, so putzen, retabliert, dass jederzeit den Crew einchecken können und dass wirklich alles an dem Ort ist, was man sein muss, dass die jederzeit eigentlich startbereit sind. Das gehört auch dazu, ja. Und das ist aber auch ein guter Abschluss, finde ich.
Und was muss ich mir da so vorstellen, im Monat, wie viele so Einsätze fliegst du?
Also, ich glaube, dass man sich das grundsätzlich vorstellen kann. Wir haben 3 Ambulanz-Chats und gerade in den Sommermonaten fliegen wir mit allen Chats mindestens einmal am Tag, wo in der Regel eben 2 Patienten an Bord sind. Also ich würde sagen, pro Tag holen wir im Sommer schon 6 Patienten zurück. Und ich in den Sommermonaten, mein Gott, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, ich arbeite 70%. Ich würde sagen, von diesen 70, also von dieser Zeit, wo ich geplant bin, bin ich etwa 80% davon auch tatsächlich am Fliegen.
Unglaublich. Das ist für mich ein unfassbar beeindruckender Job, den du hast. Ist dir das bewusst, wie beeindruckend es ist? Und
Ja, immer wieder, wenn ich erzähle und darüber rede, dann merke ich wieder, wie einzigartig das ist. Gell? Ich bin so in dieser Bubble rein. Ich habe auch viele Freundinnen kennengelernt. Ja. Immer ist so in der Bubble und man hat das Gefühl, es ist etwas ganz Normales. Und wenn ich mich wieder erzähle, merke ich, nein, es ist eine außergewöhnliche Arbeit.
Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Hast du das Gefühl, du wirst den Job noch lange so weitermachen? Oder gibt es irgendwann eben auch wieder mal einen längeren Unterbruch, wo du sagst, hey, ich möchte wieder mal, vielleicht wieder mal ein paar Jahre noch jemand anders leben und eine Pause machen? Was hast du noch vor?
Ja.
Von was träumst du noch?
Hey, dadurch, dass ich so viele Länder gesehen habe, habe ich wirklich sagen, die Schweiz ist das Land, das ich am schönsten finde, wo ich auch möchte bleiben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, den Job noch lange machen. Mhm. Ja. Ich glaube, die Frage ist irgendwann, in welchem Pensum, vielleicht mal ein bisschen weniger. Was ich glaube, gern irgendwann noch würde, ist noch ein bisschen mehr Richtung Tierschutz gehen oder noch ein bisschen mehr Zeit für Tiere.
Das ist ein grosses Thema bei dir.
Das ist mir ein grosses Thema, ja, genau. Das ist etwas, wo ich mir glaube, gerne ein Träumchen, das ich mir noch möchte verwirklichen irgendwann, um dem noch ein bisschen mehr Platz geben zu können. Du auch gerne Menschen helfen, ich auch gerne Tieren helfen. Dass das irgendwann vielleicht noch ein bisschen mehr Platz nebeneinander hat.
Kriegt man eigentlich eine andere Wertschätzung für die Schweiz, wenn man deinen Job macht?
Ja, würde ich jetzt wirklich würde ich jetzt unterschreiben und sagen, zu 100%.
Inwiefern?
In so vielen Hinsichten. Also natürlich in Bezug auf das Gesundheitswesen. Also ich glaube, jeder, der mal in einem ausländischen Spital ist, der geht vom Glauben ab, was im Ausland normal ist. Und ich rede vom nahen Ausland. Du musst nicht ans andere Ende der Welt gehen, um dann zu schätzen, was wir da alles haben. Und nur schon eben Kommunikation. Wie viel Wert, dass wir auch hier in den Spitälern auf Kommunikation legen. In vielen Ländern ist es einfach normal, dass man mit den Patienten nicht kommuniziert über den Behandlungsplan. Und schon wie organisiert dass wir sind. Es läuft, grundsätzlich läuft es. Es gibt mal die Tage, wo es schief läuft, aber grundsätzlich läuft es. Und ja, nein, darum
mega schön.
Schätze ich die Schweiz auf. Ist.
Sehr schön. Sarah, wir sind schon fast am Ende von diesem extrem spannenden Gespräch. Wir könnten noch ewig weiterreden mit dir. Aber zum Abschluss machen wir noch eine Rubrik.
Ja.
Und zwar heisst die Rapid Fire. Das funktioniert so. Ich nenne dir ein Stichwort.
Ja.
Und du erzählst mir einfach das Erste, was dir dazu in den Sinn kommt.
Okay, ist gut.
Bist du bereit?
Ich hoffe es, ja.
Also, Adrenalin.
Spritzt mir Intravenös an einen Patienten und reanimiert werden.
Haben wir immer dabei in diesem Fall?
Immer, immer. Absolut Standard-Notfallmedikament, ja.
Taten statt Worte?
Taten.
Taten?
Mhm.
Okay. Weil es für dich...
Weil ich glaube schon in einem Beruf bin, wo man handeln muss. Nicht nur reden, sondern man muss auch machen, sonst passiert nichts. Und die Worte sind auch wichtig, aber ich glaube, da muss man fast zuerst kommen.
Empathie?
Gross. Mhm. Ich würde sagen, dass ich wirklich viel Empathie habe und ich finde es etwas Schönes. Und ich habe es für Menschen, ich habe es für Tiere und auch gerne einfach auch für mein Gegenüber.
Spontanität?
Jein. Jein. Beruflich müssen wir mega fest sein, also vor allem mega, mega flexibel. Und privat bin ich dann auch froh, wenn ich nicht spontan sein muss, wenn ich es ein bisschen geregelter angehe.
Sehr schön. Schweizer Küche.
Rösti.
Ist das dein Lieblingsessen?
Hey, nein, es ist nicht mein Lieblingsessen, aber ich habe es letztes erste Mal gemacht. Ja. Ich habe irgendwann noch Herdöpfel vorhin gefunden.
Früher, du hast noch nie einen Rösti gemacht?
Nein, ich habe nie einen Rösti gemacht. Los jetzt, ich habe früher das Top-Tipp oder Tip-Top, wie hat das Kochbuch geheißen, wir alle
gehabt haben. Tip-Top haben wir alle gehabt,
und ich habe das immer kompliziert gefunden, dort ein Rezept auszusuchen. Und jetzt heutzutage mit KI gibst du einfach etwas ein und du kommst das einfachste Rezept über. Und ich habe auch schnell eine feine Rösti gemacht.
Sattig.
Mit einem Spiegelei drauf gefunden. Das war mega fein gewesen.
Und das letzte Wort ist Dankbarkeit.
Bin ich viel.
Mhm.
Bin ich viel ist auch im Zusammenhang mit dem Beruf, glaube ich, automatisch wichtiger geworden, wie man so fest miterlebt, wie schnell sich das Leben kann ändern kann. Bei uns allen. Bei uns allen. Es passiert nicht nur den anderen.
Absolut. Und für 40 Franken
kann man sich bis zu einem
gewissen Grad hier absichern. Und das ist doch einfach fantastisch.
Mhm.
Ja. Hey, ich bin extrem dankbar, liebe Sarah, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns Einblick gegeben hast in deinen unfassbar spannenden Job, in dein Leben. Es hat mir mega Freude gemacht und ich habe so viel Neues gelernt. Danke viel mal, dass du heute bei uns gewesen bist.
Danke, dass ich auch da sein durfte. Und es freut mich, wenn du mehr gelernt hast, wie das so mir macht.
Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude.
Danke vielmals.
Job. Dankeschön. Ja, das war Coop-Kind, der Podcast von der Coop-Zeitung. Folgt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf Instagram oder auch auf TikTok und hört auch in 2 Wochen unbedingt wieder rein. Eine gute Zeit. Ciao zusammen.